Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Jetzt hatte der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin in den letzten Folgen durchaus festgestellt, dass wir jetzt nicht ganz, sagen wir mal, sehr Brexit-friendly arbeiten, dass wir hier das eine oder andere, die eine oder andere Hasstirade auch sogar schon losgebrochen haben vom Zaun. Diesmal soll es eine Wohlfühlfolge, eine positive Folge
geben. Eine Herzallfolge.
Eine Herzallfolge. Es soll um L-O-V-E, um Liebe gehen, Benita. Was liebst du so an England?
Ja, das ist sehr schwierig, das genau zu benennen. Also England als Gesamtkonstrukt liebe ich sehr und trotz meiner großen Enttäuschung über den Brexit und die man mir ja auch anhört, wenn ich hier so vor mich hin doziere, dass ich sehr enttäuscht bin. Und deswegen insgesamt fühle ich mich eben etwas als verlassene Liebhaberin, weil ich diesem Land so viel positives Gefühl entgegenbringe oder gebracht habe. Und da, dass ich da so wichtige Zeiten meines Lebens verbracht habe, nämlich von 20 bis 30, ich habe da studiert, ich habe da meine ersten Arbeit gehabt, dann mein erstes Kind gekriegt und so weiter. Also mein Mann ist ja auch Engländer, dass ich das dann so wegentwickelt hat irgendwie von mir emotional. Das beschäftigt mich sehr und deswegen bin ich wahrscheinlich auch so besonders kritisch, weil man ist ja oft, wenn man eben jemand geliebt hat und dann verlässt er einen, findet man den dann besonders blöd. Also
wir wollen diese Liebe aber wieder suchen und finden und vielleicht ein bisschen an deiner Biografie ja auch festmachen. Außerdem soll es auch in dieser Folge um die Monarchie gehen und ob möglicherweise die Liebe der Engländer zu ihrer eigenen Monarchie erkaltet ist. Und dann gibt es noch ein Überraschungsliebesthema, das wir gegen Ende dann definieren. Also an deiner Biografie festgemacht, du hast als kleines Mädchen beschlossen, England zu lieben.
Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Das ist mir wirklich gar nicht in die Wiege gelegt worden. Manche sind ja sicher mit ihren Eltern immer in die Cotswolds oder, weiß nicht, nach Cornwall gefahren. Cotswolds? Warst du da noch nie?
In die Cotswolds? Kennst du nicht in diesen tollen Film? Wohnungstausch mit
Ach ja,
Jude
herrlich.
Law und
ja. Cameron Diaz
mhm.
und,
ah, nee,
und spielt Kate, Winslet.
Mhm. Kate Winslet ist in Hollywood, hat dann eine Villa und ist aber unglücklich und dann sieht sie eben so eine Anzeige.
Nee, ist genau
oder andersrum.
Ah ja, sehr schön.
Wir haben nämlich gerade geschaut.
Ah, nee, Kate Winslet ist in
ja, ja, so sie ist in Cotswolds in ihrer kleinen Anyway, also das anyway. Ist so, weißt du, so Hecke und Steinhäuschen und dann mal so eine rote Telefonzelle und alles ganz wirklich
das ist
so
quasi das Bilderbuch Oberbayern England. Von England, oder?
Kann man ja, das ja, so sagen? Ja, ist wirklich.
So idyllisch.
Also meine Eltern sind mit vorstellt. Uns nie nach England gefahren. Das war überhaupt nicht auf deren irgendwie, weiß nicht, auf ihrem Radar. Und sind auch überhaupt jetzt nicht irgendwie anglophil oder sprechen ständig Englisch, gar nicht. Und als ich aber 15 war oder 14 oder 15, da fanden sie irgendwie, dass meine pubertäre Entwicklung dermaßen entsetzlich ist, dass sie mich dringend nach England ins Internat schicken müssen, mhm. um mich eben mal wieder auf Vordermann zu bringen, weil das fing, glaube ich, damals so an, dass man eben vielleicht ab und zu mal sein Kind nach England schicken sollte und ich, mein Vetter und meine Cousine, die sind ein paar Jahre älter als ich, die waren in England im Internat und wahrscheinlich haben meine Eltern beobachtet, dass das denen unheimlich gut getan hat und fanden, das sollten sie also mit mir auch machen. Und ich weiß es noch genau, in den Sommerferien haben sie plötzlich zu mir gesagt, so, also du gehst dann nach den Ferien nicht mehr hier in die Schule, du gehst dann nach England.
In den Sommerferien?
Ja, und ich so, wie bitte? Und sie so, ja, auf jeden Fall, weil so geht's nicht weiter mit dir, das ist ja furchtbar hier. Ich weiß gar nicht, warum sie das fanden, weil ich war super artig und so weiter. Aber es war denen, glaube ich, sehr ernst und ich bin absolut ausgetickt. Ich sagte, was spinnt ihr? Für mich gab es keine schlimmere Vorstellung als erstens Internat und dann auch noch England.
Also du warst davor auch noch nie
Ich war dort. Noch nie in England gewesen. Also, England ist das allerletzte, was grauenvoll. Ich weiß nicht, ich finde nicht so, ich hasse England. Meine Eltern, du warst doch da noch nie. Und ich so, doch, und da werde ich nie hingehen. Also ich war wirklich bereit auszuziehen, bevor ich ins Internat gehe. Und meine Eltern, ich weiß nicht, ihre pädagogische Entschlossenheit war jetzt nicht ganz so ausgeprägt, weil ich glaube nach 3 Tagen Gebrüll und ich habe wirklich schon mein Täschchen gepackt und dachte, gut, dann schlafe ich halt unter der Brücke und dann finden die mich nie mehr.
Oder in der Schule.
Ja, oder in der Schule haben
Mit
sie auch.
Mit 14, oder?
Ja, ich glaube 14 oder 15, vielleicht 14. Haben sie aufgegeben und sich gesagt, nee, also das hat keinen Sinn mit der, das lass mal. zum Glück. Also ich musste nicht ins Internat nach England. Musst,
aber die hatten doch schon deinen Platz reserviert.
Nee, wahrscheinlich. Oder war es nur eine Drohung? Ich weiß nicht, das musste man vielleicht noch nicht damals. Oder vielleicht
konnte einfach hingehen.
Haben sie es nicht mal wirklich geplant, sondern wollten mir nur ordentlich Angst einjagen. Das habe ich echt bis heute nicht ergründet. Ich müsste mal fragen.
Aber heute, wenn man das so beobachtet, die fahren doch die Leute dann erstmal hin und schauen sich es an, führen Gespräche mit 15 verschiedenen Internaten.
Ich wäre da hingekommen, wo mein Vetter auch war und meine Cousine, das war so eine knallharte, wo man morgens kalt duschen muss und dann halbnackt durchs Gelände rennen und so.
Mit Appell und so.
Ja, mit Appell. Jedenfalls habe ich das gerade nochmal vermieden, damals nach England zu müssen. Und dann bin ich aber 2 Jahre oder so später in den Sommerferien, ist meine Mutter mit einer Freundin und mir nach London gefahren. Da war ich 16. Mhm. Und mein Vetter lebte in London und wir haben bei ihm gewohnt in London, in Kensington, in so einer winzigen kleinen Basement-Wohnung. Also Basement ist so immer so wie Souterrain eigentlich.
Stufen runter.
Ein paar Stufen runter. Und irgendwie, weiß ich nicht, da hatte ich wohl meinen Hass auf England schon vorher abgelegt, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich da nicht hin wollte. Zum Beispiel gesagt, ich will da nicht in die Ferien. Und wir sind da eben zu dritt hin. Und ich weiß noch, ich kam da irgendwie an und ich fühlte mich sofort zu Hause. Also ich war sofort so wahnsinnig, weiß nicht, so entspannt und angenehm. Ich fand es einfach herrlich.
Ja, ja. Aber das kenne ich auch aus London. Genau in dem Alter, das erste Mal dort gewesen und dieses Gefühl gehabt.
Ja, das ist vielleicht, also ich meine, das war Mitte der 80er Jahre. Das ist schon lange, lange her für unsere jungen Zuhörer. Das ist schon sehr lange her. Und da, ich weiß nicht, ich stiegte aus dem Flugzeug aus, im Teppich in Heathrow, alles ausgeteppicht, schon da, super unappetitlicher Ausliegeware. Ich weiß noch, meine Mutter so, was ist das denn?
Aber akustisch ist es gut, wie wir merken, wir sind nämlich heute auch mal in einem Studio mit Teppich.
Ja, richtig. Ja,
stimmt, es halt nicht.
Ja, es halt nicht und das macht nämlich viel aus. Da gibt es ja so Untersuchungen auch in Schulen und so, wenn du akustisch das nach neuesten Methoden so abdämmst, dass es eben nicht so viel Hall gibt und so, dann werden die Leute ruhiger. Also vielleicht hat dich das auch irgendwie beruhigt.
Ja, vielleicht der Teppich.
Der Akustikeffekt.
Ja, und
mikrobiell ist es natürlich eine andere, ein anderes Kapitel.
Und hat dann diese Liebe entfacht oder zumindest?
Hat so die Liebe ein bisschen entfacht. Wir waren dann 3 Wochen, glaube ich, in London und haben wahnsinnig viel natürlich unternommen. Und für mich damals, also auch die Tube, also die U-Bahn, wahnsinnig cool und kannte mich sofort aus. Und dann die Museen und Museumscafés, das gab es hier damals noch kaum. Also wirklich schicke Museumscafés und das war alles.
Hier immer noch nicht.
Ja, das war alles eine neue Welt für mich und irgendwie, ich weiß nicht, ich fühlte mich einfach wahnsinnig wohl. Aber es ist dann nicht so, dass ich danach dann irgendwie den schon den Plan gefasst hätte. Also hier muss ich unbedingt mal längere Zeit verbringen. Mir hat es wahnsinnig gefallen. Wie gesagt, ich fühlte mich total zu Hause.
Hast du dich politisch schon interessiert damals?
Ich glaube nicht besonders. Da habe ich mich politisch nicht sehr interessiert. Und dann später, irgendwann habe ich halt Abitur gemacht und hatte keine Ahnung, was ich eigentlich machen möchte, was ich studieren will. Und ich hatte dann ein Gap hier, war so ein bisschen rumgereist.
Mind the Gap,
ja. Es war ein schönes Gap hier, nicht in Garmisch.
Gap ist ja Garmisch-Partenkirchen, das Kennzeichen.
Und dann sagte mein Vater zu mir, weil ich wirklich so ein bisschen sinnlos und zwecklos vor mich hin schimmelte, sagte er, warum willst du dich vielleicht in London studieren an der LSE, London School of Economics, wiederum in den Fußstapfen meines Vetters, der hatte da nämlich studiert.
Daher kam das.
Und daher ist ihm das, glaube ich, eingefallen, weil, wie gesagt, meine Eltern von selber jetzt nicht irgendwie ständig nach England schauten und sagten, Mensch, ist das ja war da toll da drüben. Und ich habe dann zu meinem Vater gesagt, LSE, das ist ja unmöglich, da kommen ja nur die Allergescheitesten hin und wahnsinnig schwierig. Also, kannst du ja mal probieren. Und dann muss man sich bewerben, dann muss man einen Aufnahmetest machen. Und ich habe das so, und ich habe gedacht, ja, probiere ich mal. Ich habe es überhaupt nicht ernst genommen. Bin da hingefahren zu dem Test. Und als ich dann da war, habe ich gemerkt, da traf ich jemanden, den ich aus München kannte, den ich aber viele Jahre nicht gesehen hatte. Und ich habe gesagt, was machst du denn hier? Sagt er, ja, ich mache den Aufnahmetest. Und ich so, ja, ich auch. Und er so, ja, hast du jetzt auch irgendwie 3 Monate in so einer Spezialschule verbracht, um dich auf den Test zu vorbereiten? Und ich so, hä? Ich wusste gar nicht, dass man das machen kann. Ich hatte wirklich keinen Dunst. Ich habe mich null vorbereitet. Und das war wahrscheinlich meine Rettung, weil ich auch total überhaupt nicht nervös war. Weil ich gar nicht wusste, wie schwierig das anscheinend zu sein scheint. Und deswegen bin ich da rein und den Test gemacht. Und dann kam halt, weiß ich nicht, einige Zeit später ein Angebot, dass ich da einen Platz kriege. Und in dem Moment habe ich überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, sondern ich dachte, boah, wenn ich an die LSI gehen kann, da gehe ich natürlich hin. Das überlege ich doch gar nicht mehr, ob das gut ist oder nicht.
Naja.
Habe ich einfach gemacht.
Dann bist du einfach hingegangen. Ja,
bin ich einfach hingegangen. Und klar, da habe ich mich schon, da war ich schon dann jemand, der auch politisch interessiert war und so. Das war jetzt nicht so, dass es ein Themenbereich war, der für mich absurd war. Also ich habe nicht Wirtschaft oder BWL da studiert, sondern Politik und Geschichte. Da kann man auch Soziologie oder Anthropologie studieren. Jetzt muss nicht immer Wirtschaft sein. Und kam an die LSI und so fing das an. Ich war dann, so kam ich nach England. Also wirklich sehr, sagen wir mal, unvorbereitet und ohne irgendwelche großen Erwartung, ich wusste nur, mir gefällt es auf jeden Fall.
Eben, das hat sich wohl verstärkt, das Gefühl, und hat sich immer weiter auch vertieft, sodass du da dann auch immer interessierter wurdest und eure Beziehung ausgebaut habt.
Ja, und das war auch sehr lustig eigentlich, weil wenn ich heute zurückschaue, viele Deutsche haben ja immer natürlich, was heißt viele Deutsche, aber oft unser Bild von England sind eben so Menschen in Tweedjacken, die landed Gentry, die irgendwie witzig parliert und irgendwie so ein bisschen abgeschabten Hemdkragen hat, aber im Hintergrund wahnsinnige Landhäuser.
Und so vom Wind zerzauste Frisuren.
Rote Haare, vom Wind zerzaust so ein bisschen.
Schwere Stoffe.
Ja, schwere Stoffe, schlechte Zähne.
Wieder dicke Teppiche.
Dicke Teppiche. Und aber gleichzeitig irgendwie lässig und metropolitan und urban und so, was wir halt, wir deutschen Stoffe irgendwie nie erreichen können in unserer Vorstellung. Und vielleicht ist es auch so. So, was man auch, weißt du, so Brideside Revisited und solche.
Nochmal bitte das Wort.
Das gab es doch damals, diesen, war doch hier ja, auch, oder? In der Glotze.
Ja. Ich habe es nicht verstanden.
Brideside Revisited, das ist ein von Evelyn Waugh eigentlich ein Roman, er wurde damals groß verfilmt.
Als Serie auch.
Als Serie, also, ich glaube drei oder vier Teile. Wiedersehen in Brideside. Ja genau, Wiedersehen in Brideside. Hast du das nicht geschaut
damals? Nein.
Du hast die ohne Gien-Linie angeschaut wahrscheinlich, oder?
Was? Nee, ich habe
es auch so eine schöne britische
oder Serie. Oder die Sendung mit der
Freunde gelesen.
Langweilig, aber toll.
Enid Blyton und also, ja,
das
Edgar Wallace.
Das habe ich als Kind auch
geguckt.
Ja, also so zumindest, weißt du, so und Oxford und ich finde so oft, so stellt man sich so Engländer, finde ich, oft gerne vor. Ja, also dass die auch oft gerne Hooligans sind, die überall saufend ankommen und alles zusammentreten. Das,
das gibt's auch, aber das tun sie ja nicht dort, sondern hier.
Nee, das machen sie ja hier, das verdrängen wir auch so ein bisschen. Und ich wohnte in meinem ersten Jahr tatsächlich, ich fand halt dann ein Zimmer über irgendwelche Freunde und so, mit eigentlich genau so einem Typen. Wobei ich das überhaupt nicht damals echt verstanden habe, dass ich da genau bei so einem Typen gelandet bin, weil ich England einfach noch überhaupt nicht gut genug kannte und nur durch meine Vorstellung hatte und dachte, so wie der, so ist halt England. Mhm. So sind eigentlich alle.
Und also der hatte zerschlissenen Hemdkragen,
ja, der hatte große zerschlissene Hemdkragen und Ländereien und so zerzauste rote Haare und war so wahnsinnig verklemmt eigentlich und hatte unheimlich lässige Freunde, die aber alle auch so ein bisschen verklemmt waren. Und der hat sich wahrscheinlich, weil ich war damals ja halt so, hallo, I'm Benita, hallo.
Da liegt natürlich jetzt schon die Frage nahe, ob die Liebe zu England dann dort auch in die Liebe zu Engländern
überging. Also zu dem auf jeden Fall, also wir haben uns sehr gut verstanden, aber das war nicht eine weiterführende Beziehung. Es war nur mein, wie naiv ich auch war, weil ich dachte, ah ja, klar, so ist es halt in England, ja, so sind die alle und ich fühlte mich deswegen auch da behaust. Also ich musste mich überhaupt nicht mit was mir sehr Unbekannten zuerst mal also typmäßig auch auseinandersetzen. Ja. So ähnliche Leute kannte ich ja auch, waren halt keine Engländer. Ja. Aber das war jetzt für mich nicht eine völlig fremde sozusagen Welt, obwohl er natürlich, ich dann eben schon merkte auf Dauer, wie wahnsinnig anders der natürlich tickt. Und ich hatte ein Riesenzimmer mit einem riesigen Bett. Das war, glaube ich, 2,40 Meter breit. Und ich hatte öfter Gäste. Warst du da nicht auch mal zu Gast?
Ich war auch mal da, ja.
Das stimmt. Und das war für mich so total normal, dass meine Gäste mit mir das Bett teilen.
Fand der ein bisschen komisch, oder?
Ja, wahrscheinlich hinterher ist mir eingefallen, weil du warst da, da waren sicher noch, war noch eine
ja,
Freundin.
Gut,
noch,
ja, so
noch
aus Kissen so eine Wand
der gebaut. Andrew war, glaube ich, mal da. Mhm. Und ich meine, der hat sich wahrscheinlich gedacht, wie ist die eigentlich drauf? Ja? Weil für Engländer das unmöglich ist, dass du das Bett teilst, wenn du eben nicht ein Paar bist, ja.
Und so das einfach ist für mir, einen Gast.
Ja, es ist mir überhaupt nicht eingefallen, aber was, er hat sich's nicht anmerken lassen.
Er hat nichts gesagt.
Nee. Ja. War ganz entspannt.
Das ist aber auch nicht besonders deutsch, ein Bett teilen, das
findest
war jetzt reiner
nicht?
Pragmatismus. Also weil du halt kein zweites immer. Bett hast.
Ja, das war für uns früher. Ich weiß nicht, heute finde ich es, glaube ich, auch seltsam. Fandst du es seltsam? Ich fand es ganz normal.
Das war eigentlich relativ normal.
Mit einer Wand von Kissen dazwischen. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe mir dabei gar nichts gedacht. Und der hat sich wahrscheinlich gedacht, oh Gott, die Deutschen, ich meine, was ist denn mit denen? Den kann man einfach nicht vertrauen, wie sind die denn drauf? Und das aber war.
Die Liebe vertiefte sich.
Die Liebe vertiefte dir sich dann England. Auf Dauer.
Viele Facetten kamen wahrscheinlich hinzu. Du hast die Politik mehr verstanden, die Geschichte des Landes.
Ich habe einfach gemerkt,
du hast dich nach wie vor wohlgefühlt.
Ganz am Anfang dann sehr schnell gemerkt, was immer noch einer meiner größten Pluspunkte für dieses Land ist, überhaupt, wie wahnsinnig freundlich die Menschen zueinander sind. Ja, also in London eine riesige Stadt und damals, als ich da hinkam, da war wirklich tiefste Rezession. Da war, also wirtschaftlich pfiffen die aus dem allerletzten Loch. Aber Thatcher war gerade abgetreten worden und John Major war Premierminister.
Ach, das war schon quasi die Post.
Das war gerade die Post, weil die ist 1990 im Sommer wurde die rausgekickt, also dann ganz, ja. Und dann war gerade John Major Premierminister, dieses graue Männle, sein Vater war ja Gartenzwergfabrikant und irgendwie Zirkusartist gewesen.
Das ist doch ein toller Beruf.
Ja.
Und der hatte auch so eine schöne Brille. John
ja, Major, der hatte eine tolle Brille. Er war so ein wahnsinniger Spießer, aber hinterher hat sich rausgestellt, dass er dauernd eine Affäre hatte mit einer seiner Ministerinnen. Die hat nämlich dann ein Buch geschrieben. Also echt? Als er schon weg war, als nicht mehr Premierminister, da hat sie das dann enthüllt.
Hat sie es enthüllt, ja. Aber John Major war ja auch, war ja kein Labour-Mann.
Nee, das waren die Tories. Das waren Konservative. Und der hatte, es war wirklich saukomisch, weil der ja auch so unheimlich, so bieder daherkam eigentlich. Das waren eben die Tories schon nach vielen Jahren Thatcher und in wirklich schon sehr in moralischem Verfall. Mhm. Und ein Sexskandal jagte den nächsten. Und das war für mich auch, weil das in Deutschland einfach auch nicht so eine Rolle spielt, ob jetzt ein Minister irgendwo eine Liebhaberin hat oder schwul ist oder weiß nicht was, heimlich. Das hat hier eigentlich niemand interessiert, weil ich finde es ja auch richtig. Also solange dann Politik irgendwie davon nicht.
Aber das ist ja die berühmte Yellow Press, die das natürlich enormst.
Ja, und aber auch eben die Verklemmtheit. Verbreitet. Das gehört alles dazu. Die sind eben verklemmt und gleichzeitig, wenn sie es aber dann, wenn sie ihre Verklemmtheit mal vergessen, dann lassen sie es also brutal krachen. Ja. Und ich dachte, was ist das hier für ein Land? Also das Erste war halt irgendein Minister mit einem Love Child und so. Und dann halt auch in der Yellow Press, in den Tabloids dann immer Love Rat und so, also die Liebesratte. Einer ist dann eine Liebesratte, weil er eben so seine Frau verraten hat oder mit irgendeinem ein Kind gezeugt und sich dann nicht dazu bekannt hat. Und so waren so die zarten Anfänge. Und dann kamen immer Minister, die in irgendwelchen Parks in Südlondon, wo sie eben zum Cruisen hingegangen waren, also im Dienstauto, sich haben hinfahren lassen, dann in den Park, um irgendwie kurze, schnelle Nummer. Und da haben sie dann aber immer aus Versehen geheime Dokumente liegen lassen, oder?
Oh ja. Ja, CDs. Kam ein Eifer des Gefechts.
Das war wirklich nicht einmal, das war mindestens dreimal. Und dann,
diese ganzen Infos hast du aus der seriösen Sun?
Aus in aller Presse. Das kommt dann auch im BBC. Es ist nicht nur natürlich die Yellow Press, die das dann bearbeitet, sondern alle, weil das ist
öffentliches Interesse.
Und vor allem, weil John Major eben so unsere Family Values und so das und er auch als Person eben so genau dafür stand, so ganz akkurat zu sein. Und dann hat er eben ein Kabinett von totalen Perverslingen zusammengestellt, bis zu Stephen Milligan. Also wirklich. Stephen Milligan wurde gefunden von seiner Haushälterin in der Küche auf dem riesen Küchentisch, gefesselt mit einer Orange im Mund und tot,
um Gottes
Willen. Also die Haushälterin rief dann anscheinend bei der Polizei und dann sagte, there's a dead animal in the kitchen. Die hat, ich weiß nicht, ob sie es nicht erkannt hat als Mensch oder dachte, sowas macht nur ein Tier. Jedenfalls hat dieser arme Mensch sich bei etwas, was die britische Presse dann als Autoerotic Incident, also ein autoerotischer Zwischenfall, hat er sich leider umgebracht. Das wollte er sicher nicht. Und damit musste John Major dann auch noch fertig werden.
Aber das hat dann deine Studentenjahre durchaus geprägt und in eine schillernde Erzähllandschaft verwandelt.
Geschichten, ne?
Irre Geschichten, ja. Aber hast du an der Stelle vielleicht überlegt, die Geschichten weiterzuschreiben und dann Schriftstellerin zu werden?
Das ist ja eigentlich nicht der Grund, warum ich England liebe, aber diese Skurrilität auch und dieses eben, dieses gleichzeitig so Verklemmte und dann eben das, also was man hier einfach so, hatte ich hier in der Presse noch nie gelesen und ich auch heute liest man jetzt nicht so häufig, dass sich irgendein Minister beim autoerotischen Zwischenfall leider umgekommen ist und so weiter. Also Das war das eine, dieses Seltsame, aber das seltsam, ja, weiß ich nicht.
Aber auch, weil du eben vorher gesagt hast, eigentlich die Menschen sind ja doch dort, insgesamt ist der Ton einfach der netter. Ton, das ist ja auch für jeden, glaube ich, der mal rüber drüben war und auch nur ein bisschen Zeit verbracht hat, merkt man
ja sofort. Ja, der Ton eben in London, in dieser Stadt, ja, wo ich, was ich eben sagte, wo die vorher so nach den Thatcher-Jahren wirklich das Land am Boden war wirtschaftlich und in der Stadt ging es wirklich schlecht. Aber die und eine, natürlich auch Millionen Leute, die sich da durch, dich da durchwurschteln irgendwie durch ihr Leben, aber mit einer wahnsinnigen Freundlichkeit. Also wenn man im Bus steigt, dann aussteigt, bedankt man sich beim Fahrer, ja, oder man die Leute, weiß ich, du kaufst eine Zeitung, sie here darling, all right love, so, here's a newspaper. So, wann sagt denn hier zu mir einer, wenn ich eine Zeitung kaufe, ja Schätzchen, hier ist deine Zeitung, hab noch einen schönen Tag.
In Köln gibt's
das. In Köln, ja. Aber in München sicher nicht.
In Berlin auch nicht. Erst recht nicht, ja. Ja, das stimmt. Also diese nette und auch das, dass man zum Beispiel in Schlange steht, oder?
Damals stand man noch viel, also man stand zwar oft Schlange und dann, wenn der Bus kam, hat sich die Schlange aber gerne auch dann mal aufgelöst. Ja. Das war auch damals dann so, das kam halt eine Stunde kein Bus und dann kamen 8 Busse auf einmal. Und deswegen wollten dann alle schnell rein. Aber einfach die unheimliche Menschlichkeit, ja, mit der die Leute da miteinander umgehen und auch ein großes Gefühl haben für menschliche Schwäche. Also das ist da einfach erlaubt, ja, und wird auch sozusagen eingeplant, man dass Menschen eben nicht zeigen. Perfekt sind. Ja.
Man darf auch Schwäche zeigen,
oder? Ja, man darf, also man soll jetzt nicht zu viel Emotionen natürlich zeigen, aber dass das halt alles mehr, man wurschtelt sich halt so durch. Und was ja hier oft nicht ist, also wir wollen immer alles schön perfekt haben und schön geregelt, wie jetzt auch beim Impfen, da ist viel mehr Platz für eben menschliche Schwächen und menschliche Fehlbarkeit auch letztendlich, finde ich. Und natürlich auch der Humor,
ja,
der die Briten so unglaublich prägt und den ganzen, auch den öffentlichen Diskurs oft prägt. Woher der jetzt kommt, das kann man auch spekulieren, eben vielleicht durch ein System, wo es die feinsten Leute ihre Kinder spätestens im Alter von 8 Jahren ins Internat geben und dann nur an Weihnachten sehen. Also und im Internat wirst du ordentlich verprügelt und musst eben morgens halbnackt durch die Gegend laufen und außerdem wirst du befingert von deinen Lehrern. Das ist da die feinste Art natürlich. Und dass du sowas vielleicht nur mit Humor irgendwann kompensieren kannst, ich übertreibe jetzt, es ist jetzt nicht mehr ganz die feinste Art, aber schon, also ganz weit davon entfernt sind die nicht. Ja.
Also es gibt es auch heute noch, also zumindest diesen Drill.
Diese militärischen Internate sowieso.
Ja, man könnte sagen, die ganze englische Gesellschaft ist sehr militärisch geprägt und auch aufgebaut in ihren verschiedenen Strukturen. Also was wir natürlich hier nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht mehr kennen, das ist da ganz anders. Ja. Und das ist nicht was mir besonders gefällt, aber es bringt Dinge hervor, wie vielleicht auch den Humor, die mir sehr gut gefallen.
Ja, also das heißt, der Humor ist natürlich ein Riesenfaktor, den wir auch immer bewundernd bewundernd anschauen, diesen englischen, typisch englischen Humor, weil er eben absurd ist, weil er vor allen Dingen immer auch mit der eigenen Person spielt, eben dass man über sich selber das sehr gut lachen
ich
kann.
Also ich glaube, das ist ja so ein der Hauptunterschied zwischen jetzt dem deutschen Humor und dem britischen, dass man in England eben über sich auch lacht oder gerne auch die eigenen Schwächen zugibt, während in Deutschland man ja eigentlich nur lacht, wenn es über andere geht.
Ja, und das Wort Schadenfreude ja auch ein Lehnwort aus dem Deutschen ist im Englischen.
Also
ja.
Benutzt ihr genauso.
Ja, Schadenfreude.
Heißt Schadenfreude, gibt es kein englisches Wort
dafür. Oder?
Schadenfreude.
Ja. Schadenfreude.
Schadenfreude.
Ja, das ist wie Fahrvergnügen. Aber das ist anders.
Vorsprung durch Technik. Ja. also jetzt wollte ich gerade irgendwas sagen von wegen der Humor, aber jetzt ist es mir leider wieder entfallen.
Der trägt natürlich auch dazu bei, dass du die Engländer immer mehr liebtest, diese Gesellschaft. Du bist ja Studentin jetzt noch. Wir sind jetzt ja immer noch in deiner Studienphase. Bist du da immer wieder nach Deutschland zurückgekehrt?
Ja, oder natürlich. Ganz am Anfang hatte ich natürlich schon auch ein bisschen Heimweh. Ja. Da wollte ich dann auch in den Ferien nach Hause fahren und meine Freunde sehen und so, weil ich die meisten damals sind nach Berlin gegangen und so, dann immer gleich im Tross, ja, und in London waren wir nicht so viele, sozusagen, die wir uns schon kannten. Ja. Ich kannte zwei, aber mit denen hatte ich da weniger zu tun. Und das ist schon in so einer großen Stadt dann auch, also bis man sich da wirklich zu Hause fühlt oder auch so seine Netzwerke hat, das dauert schon 5 Jahre ungefähr. Also das ist nicht, wie wenn man jetzt nach Tübingen zieht und dann vielleicht nach einem Jahr sagt, okay, also ich weiß jetzt, hier gefällt es mir oder nicht, oder ich habe hier meinen Kreis gefunden, der mir gefällt oder nicht, weil da hast du natürlich endlose Auswahl beziehungsweise auch endlose Möglichkeiten, was mir eben auch immer so gefallen hat, ja, dass man theoretisch, wenn man so wäre, du kannst, wenn du in so eine Stadt ziehst, das muss jetzt nicht London sein, das kann sicher auch New York sein oder Paris, du kannst dich von vorne quasi neu erfinden und keiner erwartet irgendwas von dir. Und in London ist es noch so, es hat eben auch eine extreme Lässigkeit. Also ich habe eine Zeit lang in Paris gelebt, das fand ich wahnsinnig anstrengend, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt irgendwie eine Milch holen will, muss ich mich erst schminken und mein neuestes Dior-Kleidchen anziehen, weil in London kannst du so ungefähr rausschlurfen im letzten Look, das interessiert einfach niemand. Ja. Kannst auch totschick sein, das interessiert auch niemand. Mhm. Aber es ist einfach super lässig. Ja. Und das auch zum Beispiel dieses englische Leben, was die wirklich haben, ist dieses Leben und Leben lassen. Mhm. Ja. Zum Beispiel in England hast du halt, ja klar, wie überall, du hast eine Adresse und da kommt deine Post an. Mhm. Ja. Aber die Post kommt halt an, egal ob du da wohnst oder nicht. Das heißt, du kriegst auch Post von Leuten, die seit 30 Jahren da nicht mehr wohnen, wenn die sich nicht irgendwie mal keinen Rücksendeauftrag haben. Und so. Es wird einfach, egal welcher Adressat drauf steht, die Post wird an der Adresse abgeliefert. Die wird einfach in den Gang sozusagen geschmissen durch den Postschlitz vorne in der Haustür. Und
dann entstehen neue Beziehungen, wenn man dann diese Leute sucht, oder?
Nö, die sucht man gar nicht. Ich meine, da gibt's meistens dann immer irgend so ein Tischchen und da liegt dann die ganze Post drauf und du schaust, was ist für dich. Und wir kriegten zum Beispiel in der letzten Wohnung, die wir in London hatten, immer ständig Post von irgendjemand, der, glaube ich, längst gestorben war, weil dieser Mensch meldet sich nicht, wir fanden den auch nicht und wir haben es dann auch aufgegeben, den zu suchen. Und hier ist es ja so, wenn der Name eben, der auf dem Brief steht, nicht da zu finden ist am Briefkasten, wird der Brief zurückgeschickt. Mhm, ja. Aber da ist es halt so, das wird schon irgendwie sein. Ja, Findet schon seinen Weg. Und das, oder zum Beispiel die Kona, die sogenannten Kona-Shops, so Tante Emma-Lädchen vielleicht.
Bütchen.
Die oder ganz oft
an der Ecke. Auch lang aufhaben, oder?
Die lang aufhaben, auch die
so ewig Späti, lang. So Späti, das wäre doch ein Späti eigentlich auch.
Ja, das Konzept gibt es halt nicht, Lady, weil du kannst ja aufhaben, wann du willst. Also.
Ja, ja, klar, aber wir sind ja hier in der Diaspora in München, da gibt es ja nicht mal ein Späti. Nee. Immerhin gibt es in anderen deutschen Städten, kann man ja auch lang aufhaben.
Ja, ja, hier gibt es aber einen Hauptbahnhof, oder? Da kann man
ja, oder einen Flughafen, da kann man ja rausfahren, ist man ja in 40 Minuten ja, draußen, das kann man wunderbar einkaufen. Ja, das
auch. Und im Cornershop gibt es auch Yellow Press?
Gibt es auch Yellow Press und da gibt es Milch und Schokolade und Klopapier und was man halt so harten möchte. Das gibt es da alles und die sind sehr oft so eben von Engländern oder Briten indischer oder pakistanischer Abstammung geführt und oft auch von Sikhs, also das sind die mit dem Turban. Mhm. Und ich weiß, als wir zum Beispiel mit meiner Mutter, als wir da in den 80er Jahren waren, da hat sie immer so, ach, diese armen Leute, die stehen dann in ihren Läden mitten in der Nacht, das ist ja furchtbar und so, weil hier war ja damals, glaube ich, 6 Uhr Ladenschluss, ja, oder 18 so. Uhr, ja. Und dass da keiner irgendwie auf die aufpasst und die werden ausgebeutet. Aber was sie eben überhaupt total nicht verstanden hat, dass die überhaupt nicht aus, die wollen das gerne, die sind da, die haben ihren, die leben überm Shop, das ist ihr Ding und die sind halt froh, dass sie nicht um 6 zumachen müssen. Aber es interessiert auch die Engländer quasi nicht, denen ist es dann total wurscht, ob die sich selber ausbeuten und sie sagen nicht, nee, ihr müsst aber Tarifvertrag haben und ihr müsst sowas, die können halt machen, was sie wollen, ja.
An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Wir merken, dass dieses Thema Liebe, das wir jetzt durchaus schon mal angerissen haben, deine Liebe zu England, durchaus sehr, sagen wir mal, podcastfüllend ist. Und wir hatten ja am Anfang angekündigt, wir wollten noch auf die möglicherweise erkaltete Liebe der Engländer zu ihrer Monarchie gehen, auch anlässlich eines Interviews, das gerade durch die Welt geht. Ich würde sagen, dass wir das ganz wirklich diesmal professionell cliffhangermäßig direkt in der nächsten Folge erörtern, ja, die wir dann bitten, liebe Hörerinnen und Hörer, euch bitten, die direkt im Anschluss anzuhören.
Zum Beispiel, ja, das sieht man ja dann auch in den Tags und in den Beschreibungen. Ich würde es auch sagen, weil die 45 Sekunden, die wir jetzt noch haben, werden wahrscheinlich für dieses Thema nicht mehr ausreichen. Ja, meine Liebe
ist eben, die ist wirklich mehr als halb Stunde.
Ja, zum Glück, Liebe passt auch nicht in 30 Minuten.
Nein. Und auch da können wir noch einen weiteren Cliffhanger ja dann aufmachen. Und wir sind ja jetzt erst noch in deiner Studienzeit. Ja, und du hast ja dort auch noch gearbeitet. Und wie das auch in der Arbeitswelt, wie charmant das ja auch sein kann. oder auch nicht vielleicht. Das können wir ja auch in einer weiteren Folge dann hören.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also hören Sie auch das nächste Mal eine sichtlich verliebte Benita Goodman in unserem Podcast wieder. Für den Moment, thanks for now.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.